Ich darf Felix Steiner von MOBIT, von der Mobilen Beratung Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, bei mir im Studio begrüßen. MOBIT ist ja auch schon immer wieder bei Radio Frei eingeladen gewesen.
Guten Morgen.
Genau, Felix, ihr bringt ja immer im Dezember einen Jahresrückblick raus, in dem die Aktivitäten der rechten Szene eingeordnet werden. Da darf ich mal fragen, wie aktiv war die rechte Szene denn 2025?
Ja, Ende des Jahres 2025 schauen wir uns dann immer quasi alles an, was wir das Jahr über dokumentiert haben, zusammengeschrieben haben und versuchen dann so ein bisschen einen strukturierten Überblick zu geben. Und man muss natürlich sagen, die Szene ist, und das ist nichts Neues, wenn man so möchte, seit Jahren extrem aktiv und das war sie auch 2025. Also alle Ausprägungen der extrem rechten Szene zwischen AfD, Reichsbürger, Neonazi-Szene und so weiter, sind in Thüringen 2025 auf einem extrem hohen Niveau aktiv gewesen und das auch in ganz verschiedenen Ausprägungen von Aktivitäten, also wirklich zwischen Bürgerdialogen, Großveranstaltungen. Wir hatten die größten Reichsbürgerveranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik hier bei uns und so weiter. Also wirklich extrem aktiv und zwar auf allen Leveln, auf denen die Szene mittlerweile agiert.
Also der Bericht ist ja gegliedert in AfD, Junge Alternative, Neonazi-Szene und Reichsbürger-Szene. Wie hängen die alle drei zusammen?
Genau, also wir versuchen das natürlich auch übersichtlich zu machen für die Leserinnen und Leser und für die Analyse ist natürlich wichtig, dass man so ein bisschen Struktur reinbringt. Das soll aber nicht den Eindruck vermitteln, dass diese Szenen sozusagen nebeneinander heragieren. Das versuchen wir immer wieder auch an den Knotenpunkten zu zeigen. Vielleicht einfach nur mal so ein, zwei Beispiele. Wenn in Gera am 1. Mai eine große Neonazi-Demo stattfindet, dann sind dort auch irgendwie Leute aus AfD und JA Kreisen aktiv. Das heißt, da ist ein AfD-Landtagsabgeordneter mitgelaufen. Da war jemand von der Jungen Alternative damals noch, also heute ja Generation Deutschland, mit dabei. Dann haben wir auch immer wieder Leute, die wir auf Reichsbürgerveranstaltungen sehen und die gleichzeitig eben in Kreisen der AfD aktiv sind oder eben auch im Neonazismus auftauchen. Das heißt, diese Kategorien, die wir da nutzen, sind ja eher wissenschaftlich, aber die sind nicht abgeschlossen und nicht für sich, sondern tatsächlich auch immer wieder, vor allen Dingen auch personell, ideologisch an vielen Stellen natürlich auch, aber auch personell vor allen Dingen überschneiden die sich an vielen, vielen Stellen.
Stichwort Junge Alternative, die hatte sich ja, wenn ich mich richtig erinnere, im Februar in Apolda getroffen und dann später im Jahr in Gießen praktisch neu gegründet. Wie hängt das denn mit dem Wahlerfolg unter den 18- bis 25-Jährigen zusammen? Wie schätzt MOBIT dieses Ergebnis ein?
Ja, also wir sitzen quasi hier und zwei Tage davor, heute ist der 19. und vor zwei Tagen wurde tatsächlich auch der Landesverband der Generation Deutschland neu gegründet in Ilmenau. Das heißt also, wir sitzen jetzt hier und haben schon mehr Infos, als wir hatten, als wir diesen Bericht geschrieben haben. Und das war das große Thema für uns 2025, der Rechtstrift, zum Teil ein Rechtsruck der Jugend. Und natürlich konnten wir das auch in den Wahlen sehen. Das heißt also, die AfD hier in Thüringen gesprochen hat sowieso immer schon sehr hohe Wahlergebnisse in dieser jüngeren Kohorte. Und bei der Bundestagswahl, aber auch bei der Landtagswahl 24, aber auch bei der Bundestagswahl 25 konnte man sehen, dass die AfD bei jungen Wählerinnen, also in diesem 18 bis 24, in dieser ersten Alterskohorte, extrem erfolgreich ist. Nur die Linke war bei der Bundestagswahl erfolgreicher mit 3 oder 4 Prozentpunkten als die AfD. Und beispielsweise bei der Landtagswahl in 24 hatte die AfD im Schnitt hier 32, irgendwas Prozent. Aber die 18- bis 24-Jährigen haben mit fast 38% der AfD ihre Stimmen gegeben. Also wir sehen, dass da zumindest bei den Wahlen extrem großes Potenzial ist. Und das versucht man natürlich auch mit der Jugendorganisation, mit der neu gegründeten, also quasi zurück nach Gießen, mit verschiedenen Aktionen auch. Es gibt dann Jugendabende in den Wahlkreisbüros mit irgendwie Billard oder gab es mal Bowlingabende. Versucht man das aufzugreifen. Nun muss man aber sagen, die verschiedenen Ebenen, also Aktionsebene, zum Beispiel Demos und so weiter und die Wahlebene, die sind ein großer Unterschied. Also obwohl die AfD doch sehr viele Stimmen bekommt, sehen wir, dass die JA kaum Mobilisierungskraft auf der Straße hat. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, krass, fast 40% der jungen Leute in Thüringen haben bei der Landtagswahl AfD gewählt und wenn die JA hier eine Demo anmeldet, dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Leute, so ist es tatsächlich nicht, sondern die AfD-Jugend hier in Thüringen, das ändert sich auch mit dem Namenswechsel jetzt nicht, das sind ja, also in einem unteren zweistelligen Bereich wirklich aktive Leute. Also die kriegen die Mobilisierung sozusagen so breit nicht hin. Das war auch immer bei der Identitären Bewegung und den ganzen artverwandten Organisationen schon so. Auf der Straße, bei der realen Aktivität sieht es doch dann eher schlecht aus. Und das ist spannend, das will ich jetzt gar nicht so sehr ausführen, weil das natürlich die Frage stellt, warum geben eigentlich diese 38% jungen Leute der AfD ihre Stimme? Sind aber quasi gar nicht bereit oder offensichtlich gar nicht da, dazu da oder wollen das nicht, da aktiv irgendwie sich zu engagieren. Und das ist natürlich eine spannende Frage, weil wir die Frage stellen müssen, okay, was sind die Gründe, warum die Jugend so einen leichten Rechtstrift hinlegt und wie kann man dem eigentlich auch entgegensteuern?
Ich hatte mir den Bericht durchgelesen und da kam einmal das Stichwort Simson-Kampagne auf, bei der Höcke mit dem Motorrad durch Thüringen fuhr. Was hältst du davon?
Also genau, wir fanden, das ist super interessant, weil es genau das ja widerspiegelt, also wie die AfD versucht mit Kampagnen, mit so Schwerpunktkampagnen eben auch bestimmtes Klientel, in dem Fall ostdeutsche Jugendliche, zu erreichen. Und gleichzeitig offenbart es auch diese völlige Absurdität, wie wir gerade hier politische Propaganda von rechts sehen. Also Höcke hat irgendwie noch, letztes oder vorletztes Jahr gab es da ein Video, da hatten die schon mal so eine Simson-Tour gemacht und dann steht dieser in Westdeutschland geborene, in Westdeutschland sozialisierte Mann da vor der Kamera und erzählt irgendwas von Simi, Simi, Simi. Niemand nennt dieses Moped hier Simi. Und du merkst so, wie der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und selbst sozusagen das einfach nur so kulturell kopiert, aber selber überhaupt nicht hier groß geworden ist, auch überhaupt nichts mit Ostdeutschland groß irgendwie zu tun hat. Und aber man versucht sozusagen mit Biegen und Brechen, und das war so eine absurde Situation in diesem Interview, diese Sache zu nutzen. Die Kampagne an sich, muss man sagen, ist natürlich clever, weil sie versucht, ein politisches Symbol, und jetzt können wir mal darüber reden, dass Mitte des 19. Jahrhunderts diese Firma gegründet wurde von zwei jüdischen Brüdern, die dann Anfang der 30er Jahre sofort enteignet wurden, weil ihr Betrieb, wie das die Nazis nannten, arisiert wurde. Das ist aber nur eine Randerscheinung quasi. Jetzt nimmt man dieses ostdeutsche Symbol, was sozusagen auch gerade so eine Rückbesinnung ja gibt hier, also auf diese überschaubare DDR mit ihren Symbolen, und diese Symboliken spielen eine große Rolle und versucht damit Jugendliche zu erreichen. Also von der Idee her ist diese Kampagne gar nicht schlecht. Schaut man sich das dann an, dann waren da irgendwie 300 Personen, ein großer Teil aber gar nicht Jugendliche tatsächlich, sondern auch ältere Leute, und dann fahren da alle irgendwie dem in Nordrhein-Westfalen geborenen westdeutschen Importkader hinterher und man versucht sich so als ostdeutsche Partei zu inszenieren. Da wird dann die Absurdität, finde ich, wieder deutlich, und gleichzeitig verfängt es aber bei einem Teil der Leute, und das finde ich natürlich, deswegen sage ich, die Kampagne ist an sich nicht sozusagen nicht nur zu belächeln, sondern schon auch ernst zu nehmen. Deswegen schwierig, aber es zeigt so ein bisschen gut, wo die Partei hin möchte. Einerseits Verteufelung der DDR immer wieder auch, um die BRD zu destabilisieren und zu delegitimieren. Und andererseits greift man gezielt auf positive DDR-Symboliken zurück, um Leute zu mobilisieren.
Thüringen ist ja so ein rechter Hotspot geworden, oder war es schon. Welche Rolle spielten denn rechte Immobilien 2025?
Das ist für uns immer schon lange Jahre ein ganz großes Thema, denn, das so ein, zwei Sätze, Immobilien bieten überhaupt erst den Freiraum an, für die extrem rechte Szene bestimmte Sachen durchzuführen. Du kannst keinen Vortragsabend organisieren, wenn du keinen Raum hast. Du kannst kein Konzert machen, also vielleicht auf einer Wiese, aber jetzt die meisten Konzerte nicht, wenn du keinen Raum hast, wenn du keinen Saal hast. Du kannst keine Lager einrichten für deinen Versand, wenn du keinen Raum hast. So, also ne, Immobilien sind für einen Großteil der Aktionen, Aktivitäten der extrem rechten extrem wichtig. Und wir sehen seit Jahren extrem hohes Niveau. In Thüringen gibt es mit die meisten extrem rechten Immobilien überhaupt. Wir haben viele Jahre die Neonazi-Immobilien gezählt. Die sind auch nach wie vor wichtig, denn da finden die wichtigsten Veranstaltungen statt. Aber das haben wir uns noch gar nicht strukturell sozusagen so detailliert angeschaut. Wir haben ja auch ein Anwachsen der extrem rechten Immobilien durch die unzähligen Wahlkreisbüros der AfD. Da finden ja Sachen statt. Das ist ja nicht nur ein Wahlkreisbüro, sondern da finden dann so Jugendabende statt. Da finden irgendwelche anderen Treffen statt. Das heißt also, die werden ja nicht nur sozusagen für die Parteiarbeit genutzt an sich, sondern, oder sagen wir mal, die Veranstaltungen, die ja stattfinden, gehen ja weit über das hinaus, oft, was eben diese Wahlkreisbüros auch sind. Veranstaltungen finden statt, und sie sind natürlich auch Ort, wo man werben kann, wo man wahrgenommen wird. Und in Thüringen ist das ein ganz zentraler Punkt. Man muss aber mittlerweile sagen, ist die Extremrechte ja fast so normalisiert, dass das ja gar kein Skandal mehr ist. Ne? Also vor 10, 15 Jahren, wenn dann eine neue rechtsextreme Immobilie oder eine Immobilie erworben wurde von den extrem rechten Akteuren, dann war das irgendwie in der Zeitung und so. Und heute ist das so, schon wieder eine, okay, dann gibt es einen Artikel in der Lokalzeitung und dann geht es halt weiter.
Könntest du noch was zu Rechtsrock-Konzerten sagen?
Ja, das ist spannend. Wir haben letzte Woche zusammengesessen und machen gerade unsere Rechtsrückstatistik endgültig fertig. Das mache ich nicht, sondern zwei Kolleginnen von mir. Und die recherchieren dann so jedes einzelne Konzert, guckt man nochmal, hat das stattgefunden und so weiter. Und ich darf immer nicht spoilern, sonst kriege ich Ärger im Büro. Aber wir werden dieses Jahr eine Statistik haben, was die Anzahl der Konzerte auf einem nie dagewesenen Niveau zeigen wird. Also wir reden jetzt nicht von 5 mehr oder so vom bisherigen Höchstpunkt, sondern tatsächlich deutlich, deutlich mehr. Und was wir sehen können, ist durch den Einbruch vieler Immobilien, wo keine Rechtsrockkonzerte mehr stattfinden oder von Leuten, die in der Szene an Bedeutung verloren haben und keine mehr durchführen, haben wir 2025 eine absolute Monopolbildung des Rechtsrock gesehen. Und zwar fokussiert auf Tommy Frank in Brattendorf, also in Südthüringen, der an manchen Wochenenden 3 Konzerte, also pro Tag ein Konzert, an einem Wochenende 3 Konzerte durchführt und als Rechtsrockanbieter, Versandhändler und so weiter es tatsächlich schafft, und zwar nicht nur thüringenweit, sondern es gibt sowas in der Bundesrepublik Deutschland nicht, gab es auch noch nie, wir haben lange drüber nachgedacht, es schafft gerade ein absolutes Rechtsrockmonopol zu errichten, weil es gibt keinen anderen Ort, wo sich so viele Rechtsrockbands in so kurzer Zeit mit so einer hohen Konzertfrequenz noch die Klinke in die Hand geben.
Wie geht man denn bei Mobit mit diesen frustrierenden Zuständen um? Also so als Mitarbeiter oder als, wenn jemand solche Fragen stellt?
Die Frage bekommen wir in den letzten Jahren öfter. Ich fand die immer ganz amüsant, wenn ich mit Journalistinnen gesprochen habe aus Westdeutschland. Da hatte ich schon vor 2 Jahren das Gefühl, die verabschieden sich so, weil sie nicht wissen, ob man sich nochmal widersprechen kann irgendwie. Also siehst schon, ich mache Witze darüber. Es ist natürlich im Kern nicht lustig, aber man muss einen Umgang damit finden. Und ich glaube, Humor eignet sich da ganz gut für. Ich glaube schon, dass auch bei uns im Team da es eine hohe Frustration gibt, weil du natürlich siehst, in was für Sphären wir mittlerweile abgeglitten sind in den letzten Jahren. So. Allerdings glaube ich, was vielen Mut gibt bei uns, ist, dass es ja nicht so ist, dass wir alleine sind, sondern wir haben ja ganz viele Beratungsfälle. Also unsere Beratungsfälle sind ja auch nach oben gegangen und das bedeutet ja nichts anderes, als dass auch die Menschen, die da sind in Thüringen und sich für Demokratie engagieren, dass die auch mehr geworden sind oder sich mehr engagieren. Und ich glaube, das gibt vielen bei uns Mut, weil wir auch sehen, okay, Zivilgesellschaft ist in weiten Teilen stabil, auch wenn die Situation schwierig ist. Und trotz dieser oft frustrierenden Situationen gibt es Menschen, die sagen, ey, jetzt erst recht oder klar engagiere ich mich weiter und ich verstecke mich nicht und ich möchte was dagegen tun. Und ich glaube, das ist schon so der Teil der Arbeit, der dann auch die Motivation mit sich bringt.
Es gibt bestimmt auch sehr viele Demokratie-Initiativen rund in Thüringen, die jetzt eure Hilfe oder eure Kraft brauchen.
Genau, ja, das ist vor allen Dingen, also wir haben dann ganz oft so lokale Fälle, weil so ein Bündnis ist ja meistens in einem bestimmten lokalen Rahmen aktiv. Das ist ja nicht, dass das Bündnis, weiß ich nicht, in Eisenach jetzt beispielsweise, nimmt sich ja nicht vor, die politische Kultur in Gesamtthüringen zu ändern oder so. Und dann hast du Beratungsfälle, genau, wo du dann dir die lokale Situation anguckst. Und dann ist das ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also du hast, weil ich Eisenach gesagt habe, da hast du irgendwie mehrere Neonazi-Immobilien. Das Bündnis macht zum Beispiel sehr viel Erinnerungsarbeit. Dann hast du aber ein anderes Bündnis in einer anderen Region in Thüringen, die haben andere Schwerpunkte, weil vielleicht die AfD oder irgendwie Reichsbürger da aktiv sind. Das heißt also, die Anrufe sind schon viel, viel mehr geworden und die Beratungsszenarien sind dann eben unterschiedlich und dann versuchen wir, auf die jeweilige Situation einzugehen. Wir hatten diese großen anlassbezogenen Beratungsfälle letztes Jahr, beispielsweise in Weimar gab es mehrere extrem rechte Aufmärsche in kurzer Zeit. Ne? Dann sind wir an der Seite des Bündnisses. Dann gibt es natürlich diese kontinuierliche Arbeit und manchmal eben auch die Frage, okay, so sozusagen so eine Art Metaberatung, wenn wir einfach gemeinsam mit Zivilgesellschaft darüber nachdenken, wie geht es jetzt eigentlich weiter in dieser Situation? Das muss man immer mal wieder machen, um zu überlegen, okay, das ist die Situation, was können wir als Zivilgesellschaft noch erreichen, was sind unsere Strategien auch für das nächste Jahr? Das sind so viele und dazu kommen natürlich ganz viele Einzelberatungsfälle an Schulen, in Familien, im Verein, was weiß ich, also ganz, ganz viel. Das ist so ein bisschen die Bandbreite dann.
Mobit macht ja eigentlich explizit politische Arbeit in dem Sinne, also Beratungsarbeit. Hat sich irgendwie der Wahlerfolg der AfD in den letzten Jahren auch irgendwie auf eure Finanzierung ausgeübt?
Genau, also wir sind überparteilich natürlich, aber wir sind eben demokratisch und stehen ein für eine solidarische Zivilgesellschaft, für eine solidarische Gesellschaft. Das ist unsere Leitlinie. Also zu uns kann jeder kommen, der sich für Demokratie engagiert. So, das ist erstmal, das ist unsere Stoßrichtung. Und das Komische ist ja, wir müssen heute mittlerweile ja begründen, ah ja, für Demokratie und so, das ist ja irgendwie, naja, irgendwie das, wir machen ja nichts anderes, als irgendwie auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich überlegt haben. So, wir wollen diese Demokratie stärken. So, darum geht's, eine solidarische Gesellschaft zu organisieren. Und dann bist du ja heute, ist das ja quasi in diesem rechten Diskurs, der die letzten Jahre so stark geworden ist, bist du ja dann quasi linksextrem, bist du, wenn du dich für Demokratie einsetzt. Genau. Das heißt, ja, das ist erstmal unsere politische Ausrichtung. Die politische Situation hat sich natürlich so geändert, dass wir auch viele instabile Regierungen hatten in den letzten Jahren, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und das ist immer natürlich eine große Herausforderung. Und die hängt natürlich mit dem Erstarken auch der extrem rechten AfD zusammen. Und das sorgt dafür, dass Förderstrukturen grundsätzlich erstmal schwieriger werden, weil, ne, dann geht es immer wieder los, neue Haushalte wird verhandelt. Dann gibt es Akteure, die sagen ja pro Demokratieprojekte, anderem eher nicht. Da muss man sich durchsetzen. Das führt oft dazu, dass so lange verhandelt wird, bis dann irgendwann die Fristen abgelaufen sind, wo wir weiterarbeiten müssen. Da ist alles schwieriger geworden. Und wir sehen auch, dass wir immer nur kurzfristig wissen, okay, dieses Jahr geht's noch. Wie es nächstes Jahr aussieht, keine Ahnung. Also das trifft alle bundesweit. Das ist ziemlich schwierig geworden. Aktuell ist jetzt erstmal wieder ein wichtiger Schritt geschafft für 2026. Aber das ist jetzt sozusagen 10 Monate, weißt du, wie es ist. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wir wollen ja noch gar nicht darüber sprechen, wenn die AfD in irgendeinem Bundesland tatsächlich Regierungsmacht hat. Das steht ja in jedem Programm. Dann werden diese Demokratieprogramme abgeschafft.
Welche Rolle spielen denn diese Jahresberichte generell für MOBIT? Kriegen die sehr viel Zulauf oder ist das einfach so ein Abschluss für das Jahr und dann gucken wir mal, wie es nächste Jahr wird?
Die Voraussetzung dafür war ja eine Strukturänderung bei uns. Und zwar kommt die noch aus der Corona-Zeit, ich glaube 21. Wir haben nämlich bis dahin über 10 Jahre, 15 Jahre lang eine detaillierte Chronik geführt. Also wo wir aufgeschrieben haben, rechter Übergriff in Ilmenau am, ne? Dann irgendwie rechtes Graffiti in Saalfeld am irgendwas, ne? Und so weiter und so weiter. Rechte Demonstration Weimar und. Das heißt, du konntest bei uns, kannst du für diese Jahre immer noch auf die Homepage gehen und konntest sehen, an welchem Datum konnten wir welches rechte Ereignis dokumentieren. Alles zwischen Großdemonstrationen, Übergriffen und so weiter und so weiter. In der Corona-Zeit ist das so explodiert. Wir hatten ja dann so verschwörungsideologische Demonstrationen, teilweise 80 an einem Tag, dass wir 3 Mitarbeiterinnen hatten, die das bearbeitet haben, nicht mit voller Arbeitszeit natürlich, aber wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr leistbar. So, ne? Wir haben die Chronik zugemacht nach 2021, ich glaube, ich muss jetzt lügen, aber 1600 oder 1800 Sachen, die wir gezählt haben. So, und daraus kam dann, okay, das können wir so nicht mehr leisten, das ist auch irgendwie nicht unsere Aufgabe, wir machen das qualitativ und schreiben jetzt einfach im Vierteljahr diese Berichte. So. Und das Gute ist, die werden ja nicht nur bei uns veröffentlicht, auf der Homepage kann es jeder nachvollziehen. Wir sind dann jetzt hier seit, weiß gar nicht wie lange, aber würde sagen jetzt auch schon 1-2 Jahre, immer im Interview bei Radio Frei, dann veröffentlichen andere Medien das noch und unser Bundesverband der mobilen Beratung schreibt daraus auch noch einen Jahresrückblick, wo das einfließt für ganz Deutschland. Und deswegen, ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, wenn ihr jetzt noch Zugriffszahlen oder so fragen wird, aber der ist schon relativ breit gestreut und in diese Bundesländer, die so extrem hohe AfD-Beteiligungen oder extrem hohe AfD-Aktivitäten haben, gucken tatsächlich viele auch bundesweit. Also wir sehen, dass viele Leute eben auch aus der ganzen Bundesrepublik Journalistinnen und Journalisten uns anrufen und dann oft das auch gelesen haben. So eine richtige Übersicht hast du dann nicht mehr, vor allen Dingen, wenn das ja auf verschiedenen Plattformen irgendwie erscheint, wo wir gar nicht wissen, wie viele Leute lesen das eigentlich. Aber es wird schon oft darauf Referenz genommen. Und vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten rufen oft an, ich habe bei ihnen gelesen, das sind dies und das. Und ja, deswegen machen wir das weiter. Und es hat halt den Vorteil, dass du dann eben auch sagen kannst, okay, du kannst halt immer so einen Rückblick machen und kannst halt für die Analyse auch sagen, ah krass, guck mal hier, vor 3 Jahren haben wir das noch geschrieben, jetzt ist es das, was ist die Veränderung gewesen? Das ist auch so ein bisschen, hat ja auch einen Eigennutz für uns, einen analytischen.
Felix Steiner von der mobilen Beratung Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus mit dem Jahresrückblick. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gern. Bis zum nächsten Mal.